Vis-à-vis.
Frau Kies, das Wort zum Sonntag ist ja die Frage, ist das noch zeitgemäß? Also es wird alles eigentlich in der heutigen Zeit schneller und dann steht da so ein Mensch, redet 4 Minuten in eine Kamera zum Fernsehzuschauer.
Naja, das Wort zum Sonntag könnte aus mehreren Gründen noch zeitgemäß sein. Erstens, weil in unserer ja doch sehr komplexen Welt und auch angesichts dieser enormen Informationsflut, der wir ja alle ausgesetzt sind über die Medien, sich viele nach Orientierung sehnen, nach Sinn, vielleicht nach Trost oder einem guten Wort. Und da kann das Wort zum Sonntag wirklich eine Quelle sein. Und es ist ja auch nur 4 Minuten. Ich weiß, das ist in der heutigen Zeit zwar schon wieder lang, aber es wurde ja immer kürzer und kürzer gemacht und hat sich so auch den Medien- und Hör- und Sehgewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer angepasst. Und ich glaube, dass auch so ein geistliches Wort in einer zunehmend säkularen Gesellschaft eine Plattform sein kann, die Horizonte erweitert und zum Nachdenken anregt. Und das schadet ja nicht.
Mit durchschnittlich 1,2 Millionen Zuschauern, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ist das ja eine ziemlich erfolgreiche Sendung. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum?
Ich glaube, das Wort zum Sonntag ist eine sehr traditionsreiche Sendung. Es ist ja die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen nach der Tagesschau. Und daher hat es einen festen Platz über viele Jahrzehnte in der Fernsehgewohnheit vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Der Termin ist sicherlich auch glücklich gewählt am Wochenende. Viele sind vielleicht zu Hause und erholen sich. Und es ist auch ja wie so ein Neustart in die neue Woche, vielleicht mit einem ermutigenden Gedanken, mit was, was man sonst nicht jetzt direkt in den Tagesthemen gehört hat, sondern was, was nochmal eine neue Perspektive, einen neuen Horizont aufmacht. Und das ist sicherlich für viele auch ein Ankerpunkt im Alltag.
War denn das für Sie in Ihrem bisherigen Leben auch so ein Ankerpunkt?
Ich habe es ehrlicherweise erst angefangen zu gucken, als ich nach Berlin kam. Da habe ich nämlich meine Vorgängerin Lissy Eichert kennengelernt, die das Wort zum Sonntag ja jetzt schon viele Jahre gesprochen hat, seit 2015. Und in der Folge dessen habe ich es oft geguckt und es hat mir sehr gut gefallen und auch ich konnte viele gute Impulse mitnehmen.
Aber ich muss noch mal nach der Form fragen, weil Sie sind ja eine junge Frau, Berlin. Da geht man ja eigentlich um diese Uhrzeit Party machen.
Ja, ich habe es natürlich in der Mediathek geguckt. Nicht live. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für das Format. Die Sehgewohnheiten haben sich schon geändert. Die wenigsten Leute gucken überhaupt noch lineares Fernsehen. Und da muss sich das Wort zum Sonntag auch mehr und mehr anpassen, denke ich. So wie es sich ja in den letzten Jahrzehnten auch immer angepasst hat an die verschiedenen Gepflogenheiten und Veränderungen. Gesellschaftlich und auch medial.
Sie gehören ja jetzt seit diesem Jahr offiziell zu den 8 Sprecherinnen und Sprechern des Wortes zum Sonntag. Sie sind katholische Theologin, arbeiten in Berlin als Pastoralreferentin. Das heißt ja noch lange nicht, dass Frau oder Mann dann auch Wort zum Sonntagssprecher wird. Bewirbt man sich da?
Man kann sich nicht bewerben, man wird gefragt. Zumindest war das in meinem Falle so. Ich wurde gefragt vom Rundfunkbeauftragten des Erzbistums Berlin. Der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dieses Format zu sprechen. Und ich habe dann ein bisschen überlegt und mich dann auf den Weg in ein Casting begeben. Man wird nämlich nicht als einzige Person natürlich angesprochen, sondern viele sind da im Rennen. Und man muss ein mehrstufiges Casting durchlaufen, an dessen Ende ich dann glücklicherweise gewählt wurde.
Dürfen Sie ein bisschen erzählen, wie so ein Casting dann abläuft?
Man bereitet einen Text vor, den man als Wort zum Sonntag sprechen könnte. Man bereitet eine Vorstellung der eigenen Person vor, die man dann auch vor der Kamera beide performt. Und dann, und das ist das Schwierigste dabei aus meiner Sicht, gibt es einen freien Teil. Da wird einem zum Beispiel eine Schlagzeile der aktuellen Tagespresse genannt oder irgendein Thema, das gerade virulent ist. Und dann muss man ganz spontan ein mehrminütiges, ich glaube 2-minütiges Statement dazu halten vor der Kamera. Man hat wenige Minuten Zeit vorher, sich vorzubereiten und dann ist es schon im Kasten. Genau, und das ist natürlich herausfordernd, aber daran sieht man auch, kann man ad hoc sprachfähig antworten zu relevanten Themen.
Es ist ja nicht unbedingt, auch wenn man das meistens denkt, so eine Predigt im Kleinen, sondern Sie sprechen ja auch über aktuelle Themen. Inwieweit sind Sie denn eigenständig mit den Inhalten? Also 6 bis 7 Mal im Jahr treten Sie jetzt vor die Kamera. Redet da die Kirche sehr mit rein oder dürfen Sie das wirklich alleine entscheiden, was Sie da erzählen?
Ich darf mir die Themen frei aussuchen. Ich werde auch kaum redigiert. Ich habe so ein kleines Team von Leuten, denen ich vertraue und deren Meinung und Expertise ich schätze, die ich drüber gucken lasse. Und dann entscheide ich das eigentlich alleine, was ich sage vor der Kamera.
Wann entscheiden Sie denn das? Also wie lange haben Sie da Vorlauf? Wahrscheinlich geht das immer schon mal im Kopf rum, ich bin nächstes Wochenende wieder dran. Also wie lange dauert so ein Prozess, bis das dann tatsächlich sitzt, diese 3,5 Minuten, die es ja am Ende effektiv sind?
Also normalerweise fängt man schon so eine Woche vorher an mit den Themen, die gerade so oben aufliegen in Politik und Gesellschaft, so schwanger zu gehen und sich zu überlegen, was ist gerade wichtig und auch zu spüren, was betrifft mich jetzt gerade, was interessiert mich eigentlich und wo knirscht es vielleicht auch oder was stößt einem sauer auf, was sind gerade Fragen oder Nöte. Und dann kristallisiert sich mit der Zeit vielleicht ein Thema raus und dann beginnt am Montag spätestens ein erster Aufschlag. Da verschriftliche ich dann meine Gedanken zu einem ersten Entwurf und den bearbeite ich im Laufe der Woche so weit, bis der dann am Freitag fertig ist und am Freitag ist dann die Aufnahme.
Wie ist denn so die Entscheidung, also wie politisch, wie tagesaktuell ist das, was Sie dann da sagen und wie wichtig ist dann, ich sag's mal so, eine Jesuskurve da noch drin?
Also mir ist es wichtig, dass das Wort zum Sonntag auch einen gesellschaftlichen, politischen oder alltäglichen Bezug hat, wie auch immer das dann ist. Ich bin ein politischer Mensch, sehr politisch interessiert und ich glaube, dass das einfach auch zu unserem Zusammenleben dazugehört, dass wir uns durch verschiedene Brillen sozusagen unser Leben anschauen und das, was uns umgibt. Und da gehört natürlich die Politik unbedingt dazu. Ich bin der Überzeugung, dass in allem, was Leben ist, auch Gott erfahrbar wird, weil Gott ist das Leben. Ja, so glauben wir das als Christen. Und deswegen ist allein schon dann, wenn man sich das Leben anschaut, es oft gar nicht mehr so schwer, auch die sogenannte Jesuskurve vielleicht zu machen, weil ich ja schon aus einer gläubigen Perspektive heraus den Alltag und unser Zusammenleben betrachte.
Wie gucken Sie denn so ein bisschen in die Gesellschaft rein? Weil über Gott reden, über den eigenen Glauben reden, das ist ja in Deutschland so ein bisschen eher eine Privatsache. Sie machen das jetzt beruflich. Ist das schwer, dann auch nochmal das vor 1,2 Millionen Leuten zu sagen?
Das ist schon erstaunlich. Mein Kollege Alexander Höhner hat das kürzlich im RBB Der Tag so schön gesagt. Die Menschen reden eher über ihre Sexualität als über das, was sie glauben. Und das ist doch eigentlich skurril. Ich habe mich schon entschieden, als eine Person, die wirklich überzeugt glaubt, dazu Rede und Antwort zu stehen. Und ich finde nicht, dass Religion Privatsache ist. Das hat sich seltsamerweise in den letzten Jahrzehnten zu so einer entwickelt, aber sollte es eigentlich nicht sein, denn Religiosität hat ganz viel mit Identität zu tun, mit dem eigenen Sehnen, mit dem eigenen Wert, auch mit dem Umgang miteinander als Gesellschaft. Und das ist ja nichts Geheimes. Im Gegenteil, da sollten wir doch alle davon Zeugnis geben, was uns Hoffnung macht, woran wir glauben, woran wir uns halten. Und ja.
Im Vis-à-vis zu Gast ist Magdalena Kies, katholische Theologin, Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin und seit diesem Jahr Wort zum Sonntagssprecherin aus Berlin. Sie sind ja eine junge Frau, haben lockige blonde Haare, sind sportlich unterwegs. Nun ist ja Fernsehen, Wort zum Sonntag, da gucken viele Menschen zu, ja vor allem ein visuelles Medium. Und ganz oft sagen ja die Leute, ja, ich habe dich gesehen, ja, wie fandst du denn den Inhalt? Du hattest einen komischen Pullover an. Wie viel Zeit verwenden Sie aufs Outfit?
Also ich habe so ein paar Outfits, in denen ich mich wohl fühle. Und die wechsle ich so ein bisschen ab und habe da verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und ich glaube trotzdem, dass es auf die Inhalte ankommt und nicht unbedingt nur aufs Aussehen.
Sie sind ja dann alleine in dem Studio mit zwei Kameraleuten. Sind Sie nervös?
Ich bin bei der Aufnahme nicht besonders nervös. Es ist keine Live-Sendung, zum Glück. Wenn ich freisprechen muss, dann bin ich sehr nervös. Aber ich lese das ja sozusagen vom Teleprompter ab und habe mir vorher den Text gut überlegt. Das geht. In der Textentstehungsphase, da bin ich sehr angespannt, muss ich Ihnen gestehen, ja.
Was ist denn für Sie ein gutes Wort zum Sonntag?
Ein gutes Wort zum Sonntag ist zunächst mal, glaube ich, eins, bei dem nicht abgeschaltet wird, sondern das einen so aufhorchen lässt und Interesse weckt in erster Linie. Es hat, wenn es gut gemacht ist, auch immer was mit dem Alltag der Menschen zu tun, damit die thematisch und emotional schnell andocken können. Und es reagiert nach meinem Dafürhalten auch auf aktuelle gesellschaftliche Fragen. Es reißt vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen aus ihren Alltagsgedanken raus. Vielleicht auch aus einer gewissen Gleichgültigkeit oder einer Resignation, die sich ja mehr und mehr aus meiner Sicht breit macht. Und es macht Hoffnung, hoffentlich. Es macht vielleicht Mut, es macht vielleicht Lust aufs Leben. Und bestenfalls schafft es so eine Resonanz, dass es noch nachhallt, auch wenn der Fernseher schon ausgeschaltet ist.
Geboren sind Sie, und das hört man auch ein bisschen, in Bayern, im Norden von München. Dort haben Sie dann auch Theologie studiert, aber seit 2018 leben Sie in Berlin. Warum gerade Berlin?
Ja, Berlin war für mich immer schon seit der Schulzeit ein Sehnsuchtsort. Es ist immer schon ein Ort gewesen, den ich mit Freiheit verbunden habe, auch mit Avantgarde, natürlich mit der Politik. Und es hat mich immer fasziniert, dass es so ein wichtiger historischer Boden war. Es ist natürlich als Theologin in Berlin auch ein bisschen herausfordernd.
Als katholische Theologin.
Als katholische Theologin ist es ohnehin ja Diaspora. Also wir sind als Christen total in der Unterzahl und dann auch noch als Katholiken noch mehr in der Unterzahl. Aber auch das hat mich herausgefordert. Und ja, ich schätze die Stadt sehr aufgrund der kulturellen Vielfalt, der vielen Kunstangebote. Und ich mag auch, dass es so vielseitig ist. Man kann so abtauchen, man kann dann aber auch wieder auftauchen. Es ist eine Stadt, die es einem nicht immer leicht macht, aber die schon irgendwie auch so mein Herz gewonnen hat, ja.
Katholische Theologie haben Sie studiert. Klar, Sie haben schon gesagt, Glauben gehört zu Ihrem Leben. Das macht Sie auch aus, aber da studiert man ja nicht unbedingt dann gleich auch noch Theologie.
Ja, das stimmt. Das war auch nicht meine erste Studienwahl. Ich wollte erst was anderes studieren und dann habe ich mich umentschieden. Ich wollte im Kern den Glauben von innen heraus verstehen. Ich wurde sehr katholisch erzogen und ich wollte nicht einfach alles so annehmen, sondern ich wollte es wirklich durchdringen. Und mich haben eigentlich diese drei Kantschen Fragen der Philosophie interessiert. Also was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Das waren immer für mich echt begleitende Fragen. Und das Theologiestudium ist ja also wirklich eins der besten Studiengänge, die ich mir vorstellen kann. Es ist wahnsinnig allgemeinbildend, aber es fordert einen auch echt persönlich heraus, weil das so grundsätzliche Fragen des Lebens berührt. Und das kann auch wirklich hart sein.
Na, viele verlieren ihren Glauben während des Studiums. Ne?
Ja, das stimmt. Es haben auch einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen abgebrochen, weil sie gesagt haben, das bringt hier mein ganzes Fundament ins Wanken. Und ich glaube, über allem stand bei mir zumindest so die Suche nach Wahrheit, vielleicht auch die Suche nach Identität oder so. Und ich liebe, mir Gedanken zu machen, Themen zu durchdringen, von verschiedenen Seiten zu beurteilen. Und da ist das Theologiestudium einfach Zucker dafür. Auch die Verbindung von Glaube und Vernunft hat mich immer total interessiert und fasziniert, weil ich der Überzeugung bin, dass es da keinen Konflikt geben kann, weil beide nach der Wahrheit suchen und beide auch aus der Wahrheit kommen oder sich ihrer verdanken.
Gearbeitet haben Sie dann aber erstmal in der Politik als Büroleiterin von Monika Grütters. Ja, also es ist ja ein Schicksal vieler Büroleiter, dass sie dann selber in die Politik gehen. Sie sind dann doch in die Kirche gegangen.
Ich habe ja nicht direkt als Büroleiterin angefangen, sondern erstmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und mir ist es wichtig, im beruflichen Kontext mich weiterentwickeln zu können und auch selbstwirksam sein zu können. Und in meiner Ausbildungszeit in der Kirche als Pastoralreferentin muss man nach dem Theologiestudium noch mal eine mehrjährige Ausbildung absolvieren, habe ich mich auch ein bisschen ausgebremst gefühlt und hatte aber immer so die Sehnsucht, was Gutes zu unserem Zusammenleben beizutragen. Und da habe ich schon auch in der Politik einen großen Hebel gesehen und sehe ihn auch immer noch. Ich habe als Schwerpunkt Religionspolitik gehabt. Das hat sich natürlich auch thematisch angeboten. Und ich halte das nach wie vor für ein wahnsinnig wichtiges Feld, gerade wenn man sich jetzt die weltpolitischen Ereignisse so anschaut, den Krieg in Gaza, im Libanon, die Situation in Syrien mit dem Sturz des Assad-Regimes. So viele Konflikte weltweit sind auch religiös assoziiert, auch wenn wir jetzt nach Amerika schauen und die Wahl von Donald Trump verfolgt haben, dann wird klar, religiöse Menschen können mitunter Massen mobilisieren und können auch Meinungen bilden und das nicht immer nur zum Guten. Es gibt immer weniger Menschen, die sowohl politisch als auch religiös so gebildet und sprachfähig sind, dass sie die Vernetzung von diesen beiden Bereichen interpretieren können. auch in der Politik leider. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Das beginnt bei solchen vermeintlich kleinen Symbolhandlungen wie das Abhängen des Kreuzes im Münsteraner Friedenssaal beim G7-Gipfel. Das geht über die Umstrukturierung von dem Referat Außenpolitik und Religion im Auswärtigen Amt. Und das gipfelt natürlich auch bei der Nichteinbeziehung von religiösen Akteuren in Konfliktgebieten. Und zwar auch deshalb, weil man nicht mehr versteht, wie einflussreich und gut vernetzt Religionsgruppen in anderen Teilen der Welt sein können, weil man immer so von uns als sehr säkularem Gebiet und auch immer mehr eigentlich antireligiösem Gebiet auf andere schließt. Aber das ist nicht die Wahrheit, wenn wir mal nach Pakistan oder Äthiopien oder eben auch in die USA schauen. Gerade angesichts auch von solchen Entwicklungen, wie wir sie hier in Deutschland erleben, mit dem erstarkenden Antisemitismus, was ja schrecklichst ist, dass man es kaum in Worte fassen kann, oder anderen Entwicklungen, da bräuchte es viel mehr religiöse Bildung, auch in der diplomatischen Ausbildung meines Erachtens oder in der Ausbildung von Soldaten im Auslandseinsatz und vielen anderen Bereichen mehr. Und deswegen glaube ich, ja, ist es nach wie vor ein wichtiges Feld und ein großer Hebel auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten.
Hat es Sie mal gereizt, selber in die Politik zu gehen?
Ich kann nicht so gut live sprechen, glaube ich. Und man braucht schon wirklich auch ein dickes Fell und muss auch sehr zurückstecken, was das Privatleben angeht. Also Politikerinnen und Politiker in der ersten Reihe stecken schon viel zurück. Und das ist schon eine Frage der Entscheidung, ob man das möchte für sein Leben und seine Biografie. Und ich führe kein Parteibuch. Und ich wüsste auch nicht, in welche Partei ich mich jetzt einschreiben sollte. Ich bin katholisch, das ist schon eigentlich Parteibuch genug. Und das macht es mir schwer, aus diesen bestehenden Parteien sozusagen eine auszuwählen, die wirklich alles abdeckt, was mir wichtig ist.
Frau Kies, Sie leben jetzt seit 2018 in Berlin. Sie waren in der katholischen Studentengemeinde tätig und sind jetzt Pastoralreferentin in der Pfarrei Märtyrer von Berlin. Pastoralreferentin, was ist das für ein Beruf?
Pastoralreferenten sind Theologen. Wir haben genau das Gleiche studiert wie Priester. Und wir haben nach dem Theologiestudium noch eine mehrjährige Ausbildung absolviert, wo wir viele Zusatzqualifikationen uns angeeignet haben, um in den verschiedenen pastoralen Handlungsfeldern dann auch tätig sein zu können. Also normalerweise macht man schon im Studium ein paar Praktika und wird dann ausgebildet im Leiten von Gruppen, in Seelsorge, in geistlicher Begleitung, auch im Leiten von Kursen, Meditationskurse oder so Exerzitienkurse, also so Kurse von spiritueller Übung. Man wird ausgebildet im liturgischen Bereich, dass man Gottesdienste halten kann, und auch in der kategorialen Seelsorge, der sogenannten, also Seelsorge im Krankenhaus, im Gefängnis. Beim Militär gibt es Seelsorger und so weiter, und nicht zu vernachlässigen auch im Schulunterricht. Also wir müssen das Referendariat fürs Lehramt auch ablegen in unserer Ausbildungszeit. Und man arbeitet als Pastoralreferent sozusagen an der Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft. Und wir arbeiten auch konzeptionell. Also wir entwickeln neue Zugänge zum Glauben und suchen nach Wegen, Gott in den verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten erfahrbar zu machen.
Aber wenn es ernst wird, dann kommt der Priester.
Genau, wir werden keine Chefs. Das ist so. Wir sind, dadurch, dass wir Laien sind und nicht geweiht, sind wir von manchen Positionen in der Kirche ausgeschlossen.
Macht Sie das traurig?
Es ist natürlich eine Diskriminierung. Es ist auch eine geschlechtliche Diskriminierung, weil Frauen ja keine Priester werden können und in der katholischen Kirche manche Ämter und auch Positionen nur Männern mit einer Weihe, also Priestern oder höher, vorbehalten sind. Und das widerspricht eigentlich meinem Menschenbild, wenn wir alle gleich an Würde geschaffen sind und auch alle getauft sind auf die gleichen Ämter sozusagen, also als König, Priester und Propheten, dann gilt das für Männer und für Frauen. Deswegen gefällt mir auch immer nicht so gut diese Diskussion, jetzt gibt es so wenig Priester, jetzt lass doch mal die Frauen ran. Dem würde ich total widersprechen, nicht weil ich auch eine Frauendiskriminiererin bin, sondern weil ich die Begründung falsch finde. Ich will ja kein Notnagel sein, sondern ich möchte, dass das Menschenbild sich ändert und wirklich eine Gleichbehandlung aller Geschlechter auch in der katholischen Kirche ankommt, wie es aus meiner Sicht auch theologisch begründbar wäre.
es gibt ja diesen Reformprozess, den synodalen Weg, da ändert sich ja ganz viel. Die Leute treten ja auch aus der Kirche aus, weil sie nicht mehr glauben, dass Reformen möglich sind. Nun sind sie Frau, sind jung, emanzipiert und die Frage ist ja wirklich, glauben sie dran, dass die Kirche sich noch so verändern wird, dass alle gleichberechtigt sind?
Ich glaube schon dran, dass die Kirche sich noch verändern kann und sich auch verändern muss. Es ist so interessant, finde ich, weil der Kern unserer Liturgie ist die Wandlung. Und davon spürt man eigentlich im normalen Alltag in der katholischen Kirche oft relativ wenig. Es bleibt vieles so verkrustet und auch so beständig, wie es vor 50 oder 100 Jahren war. Und daran ist zunächst mal nichts Schlechtes, denn Tradition ist wichtig und auch wertvoll. Und zugleich braucht es auch diesen Wesenskern der Wandlung aus meiner Sicht. Und beides kann nach meinem Dafürhalten parallel entstehen, sodass im katholischen Sinne, katholisch heißt ja allumfassend, für alle, was dabei ist und für alle Räume entstehen, wo sie Gott erleben können und Glauben erfahren und kennenlernen können. Und ich glaube, die Kirche ist ein großer Tanker, der sich sehr langsam bewegt. Und auch eine besondere Situation ist in der katholischen Kirche, dass wir ja hierarchisch aufgebaut sind und dass letztlich alle Entscheidungen über Rom gehen müssen. Das heißt, der Reformprozess Synodaler Weg war richtig und wichtig für die deutsche Kirche, aber solange Rom nicht mitzieht und wirklich fundamentale Änderungen herbeiführt, dann können wir in Deutschland oder in Europa uns noch so viel beraten. Es wird an den Strukturen nichts ändern. Und das ist natürlich ein dickes Brett, was es da zu bohren gilt. Aber ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir nochmal katholisch, noch katholischer werden. Für alle da, genau.
Sie spielen Cello, Basketball, Klettern. Sind das Ihre Kraftquellen? Oder wo haben Sie Ihre Kraftquellen?
Oh ja, also das Cello ist wirklich eine ganz besondere Kraftquelle. Ich spiele in einem ganz tollen Orchester, dem JEB, Junges Ensemble Berlin. Und auch der Sport ist mir sehr wichtig. Aber ich habe auch viele Kraftquellen, die nicht so aktiv sind. Nämlich zum Beispiel die Stille, auch das Alleinesein. Auch die Literatur. Also ich zehre viel von Denkerinnen und Denkern, die vor mir waren und die ein großes Vermächtnis mir hinterlassen haben, wo ich eintauchen kann und richtig befruchtet werde. Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Aber klar, auch der Austausch mit Freunden, auch feiern gehen oder so. Alles, was mich lebendig macht, das ist eine Kraftquelle für mich, ja.
Frau Kies, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.